Aber machen wir jetzt hier weiter im Text. Diese Beschlüsse, von denen ich gerade hier vorgelesen habe, galten von da an bis in die Gegenwart der ganzen christlichen Welt als feststehender Glaube. Da sich nun von daher die geistige Überredung verbreitete, es seien drei Götter, so konnte gar kein anderer Glaube entstehen als einer, der auf jene drei ihrer Ordnung nach angewandt waren. Also hier heißt es nichts anderes als dadurch, dass man diesen Beschluss gefasst hat und auch daran festgehalten hat, hat sich natürlich alles andere dann daraus entwickelt und auch eine entsprechende Ordnung. Dieser besteht darin, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, weil er zeigt, warum nicht zum Beispiel schon mal vor 100 Jahren oder heute oder irgendwann einmal die Leute gesagt haben, na, also mit dieser unlogischen Sache wollen wir jetzt nichts mehr zu tun haben, wir ändern das jetzt mal. Es ist eben diese Ordnung, die daraus entwickelt wurde, und diese besteht eben darin, dass man an Gott, den Vater, herantreten und ihn anflehen solle, einem die Gerechtigkeit seines Sohnes zuzurechnen oder sich um der Leiden seines Sohnes am Kreuz willen zu erbarmen und den Heiligen Geist zu senden, damit dieser die vermittelnden und letzten Heilswirkungen hervorbringen möge. Mit einem Wort, man hat jeder Person etwas zugeordnet. Und es kommt jetzt im Laufe des Textes noch ein bisschen deutlicher, was nun eigentlich und warum. Das heißt, man hat sich auf diese Vorstellung vollkommen eingelassen und sie als das Zentrum des Glaubens betrachtet, bis heute. Es ist damals festgesetzt worden, dass das Wesen die drei göttlichen Personen verbinde. Das heißt, die drei göttlichen Personen als ein Wesen. Ihre speziellen Funktionen aber, das heißt die Schöpfung, Erlösung und Einwirkung, beziehungsweise die Zurechnung, die zugerechnete Gerechtigkeit und die Auswirkung, sie trennen. Das Wesen vereinigt sie, die Funktionen trennen sie. Die Schöpfung, also Gott Vater, Erlösung, Sohn, und könnte man so sagen, vielleicht ist es aber auch nicht ganz so gedacht, und die Einwirkung der Heilige Geist, beziehungsweise eben die Zurechnung, die zugerechnete Gerechtigkeit und die Auswirkung, also das Trennende. Darin liegt auch der Grund, weshalb sie zwar aus dreien einen Gott zusammensetzten, aber nicht aus drei Personen einen einzigen machten. Was ja jederzeit hätte auch passieren können, dass sie sagen, nein, also so geht's nicht, wir machen es jetzt anders. Aber daran war nicht zu denken. Sie wollten nämlich nicht, dass die Vorstellung dreier Götter verwischt würde. Denn solange jede Person einzeln für sich als Gott angesehen wird, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, müsste, wenn nun auch aus drei Personen eine einzige würde, das ganze wie auf drei Säulen errichtete Haus zusammenfallen. Also dass Gott Vater angefleht wird, Gott Sohn vermittelt und daraus der Heilige Geist dann die Wirkungen hervorbringt. Das ist das Haus, das Glaubenshaus der christlichen Kirchen. Und deshalb ist es eben so, dass die drei Säulen das Haus halten und bestehen sollen. Und nun muss ich euch halt doch noch mit den nikänischen und den athanasischen Glaubensbekenntnis bekannt machen, damit wir noch einmal genau sehen, wie haben sie es denn formuliert. Und genau an dieser Formulierung wird man sehen, wie unlogisch das halt ist, aber trotzdem, so denke ich eben nach wie vor, das, was damals möglich war, das Bestmögliche, was halt damals gefunden werden konnte. Im nikenischen Glaubensbekenntnis liest man: Ich glaube an einen Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erde und an einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, den Eingeborenen vom Vater, geboren vor allen Zeiten, Gott, von gleicher Substanz mit dem Vater, der von den Himmeln herabgekommen und Fleisch geworden ist, vom Heiligen Geist aus Maria, der Jungfrau, und an den Heiligen Geist, den Herrn und Lebendigmacher, der vom Vater und Sohn ausgeht und mit dem Vater und Sohn zugleich angebetet und verherrlicht wird. Im athanasischen Glaubensbekenntnis steht Folgendes: Der allgemein angenommene Glaube ist der, dass wir einen Gott in der Dreiheit und die Dreiheit in der Einheit verehren, indem wir weder die Personen vermengen noch die Substanz trennen. Während wir aber einzeln jede Person als Gott und Herrn zu bekennen, durch die christliche Wahrheit angetrieben werden, so werden wir durch die allgemeine Religion verhindert, drei Götter oder drei Herren auszusprechen. Das heißt, man dürfe wohl drei Götter und Herren bekennen, aber nicht aussprechen. Und zwar darum nicht, weil die Religion es verbietet, jenes aber, weil die Wahrheit es gebietet. Also wir sehen, es knirscht. Also es knirscht wirklich. Dieses athanasische Glaubensbekenntnis ist gleich nach Abhaltung des Nikenischen Konzils von einem oder mehreren, die dem Konzil beigewohnt hatten, verfasst und ebenfalls als ein allgemeines angenommen worden. Also die Herren, die dann sozusagen das protokolliert oder niedergeschrieben oder noch einmal deutlich gemacht haben, hatten jetzt die Idee, dass da irgendwas nicht so ganz stimmig ist mit den drei Personen. Und deshalb kann man sie zwar bekennen, aber nicht nennen. Denn da würde ja jeder sagen, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Also es ist ein richtiger Trick irgendwie, würde ich sagen. Hieraus erhält, dass damals beschlossen worden war, man müsse drei göttliche Personen von Ewigkeit anerkennen. Und obgleich jede Person einzeln für sich Gott sei, so dürfen doch nicht drei Götter oder Herren genannt werden, sondern ein. Na gut, jetzt komme ich schon mit der nächsten Frage. Ist eine Zurechnung des Verdienstes und der Gerechtigkeit Christi überhaupt möglich? Da Verdienst und Gerechtigkeit des Herrn rein göttlich sind, das rein Göttliche aber so beschaffen ist, dass der Mensch, würde es ihm beigefügt oder zugeeignet, augenblicklich sterben und wie ein in die Sonne geworfener Baumstamm so verzehrt werden, dass von ihm kaum ein Funke übrig bliebe. Also ein Bild natürlich. Ich glaube, das ist klar. Also wenn das Göttliche uns direkt zugeeignet würde, könnten wir das nicht aushalten. Deshalb naht sich der Herr mit seinem Göttlichen den Engeln und Menschen in einem Licht, also seiner Weisheit, das entsprechend der Fähigkeit und Beschaffenheit eines jeden gemäßigt und gemildert, also angeglichen und angepasst ist. Ähnliches gilt für die Wärme, also für seine Liebe, in der er sich ihnen naht. Also er holt jeden da ab, wo er steht, und würde nie sein eigenes Wesen, seine eigene Kraft, seine eigene Liebe und Weisheit irgendjemanden aufoktroyieren, der darunter ja dann unweigerlich zugrunde gehen oder zusammenbrechen müsste. Damit dürfte deutlich werden, das Verdienst und die Gerechtigkeit des Herrn, da sie rein göttlich sind, keineswegs durch Zurechnung irgendeinem Engel oder Menschen eingepflanzt werden können. In der geistigen Welt scheint eine Sonne, in deren Mitte Gott der Herr ist. Aus dieser Sonne fließt er durch Licht und Wärme in die ganze geistige Welt und alle ihre Bewohner ein. Alles Licht und alle Wärme der geistigen Welt stammen von daher. Von dieser Sonne aus fließt er mit demselben Licht und derselben Wärme auch in die Seelen und Gemüter der Menschen ein. Und hier sehen wir auch die Verbindung. Nicht? Es ist dieselbe, es ist nicht umsonst gesagt, dasselbe Licht und dieselbe Wärme aus der geistigen Sonne fließt in uns als Aufnahmeorgan dieser, sagen wir, dieser geistigen Liebe und der Weisheit, fließt also auch in uns ein, sofern wir uns öffnen. Das Wesen dieser Wärme ist seine göttliche Liebe und das Wesen dieses Lichtes seine göttliche Weisheit. Gott, der Herr, passt sie, wie gesagt, der Fähigkeit und Beschaffenheit der aufnehmenden Engel und Menschen an. Was durch die geistigen Atmosphären geschieht, die sie tragen und fortleiten. Manchmal wird auch von Lebensluft gesprochen, aber ich denke, da kann man sich noch weniger wirklich was drunter vorstellen. Während geistige Atmosphären, da hat man irgendwie doch eine gewisse Idee. Und insofern denke ich, wenn wir vielleicht später mal auch zu dem Thema kommen, das ich schon vorhabe, auch über die Gradlehre und die verschiedenen Ebenen zu sprechen, dann wird uns das noch klarer werden. Es ist das den Herrn unmittelbar umgebende Göttliche, was jene Sonne bildet. Sie ist ebenso entfernt von den Engeln wie die verzehrende Sonne der natürlichen Welt von Menschen. Nun wird der Begriff Zurechnung ja im Wort oft genannt. Und deshalb die Frage, was bedeutet die Erwähnung der Zurechnung im Wort? Wenn im Wort die Zurechnung erwähnt wird, so handelt es sich dabei um die Zurechnung des Guten und Bösen und zugleich des Glaubens, wie aus unzähligen Stellen erhält. Dass auch eine Zurechnung des Glaubens statt hat, kommt daher, dass die tätige Liebe, die dem Guten und der Glaube, der dem Wahren angehört, beisammen sind, in den guten Werken und dass, wenn sie nicht beisammen sind, die Werke nicht gut sind. Also oft wird es ja als so ein Gegensatz gesehen, also Liebe, auf der einen Seite tätige Liebe, Nächstenliebe und auf der anderen Seite der Glaube. Tatsächlich aber sind sie ja in Gott unterscheidbar eins. Unterscheidbar eins, Liebe und Glaube. Also insofern, wenn von Glauben die Rede ist, von göttlichem Einfluss der Weisheit, dass dann natürlich die Liebe unmittelbar damit in Verbindung steht. Ist auch von der Vorstellung wichtig, dass es nicht eine getrennte Sache, sondern eine einzelne ist. Aber jetzt möchte ich doch gerne noch Beispiele nennen, wenn im Wort gesprochen wird, also von der Zurechnung und des Glaubens. Also hier heißt es, ich mache es ohne Quellenangaben, die werden dann in der schriftlichen Version sein, das klingt nämlich so langweilig, wenn man immer Matthäus sowieso und das so und so. Des Menschen Sohn wird kommen und dann jeglichen nach seinen Taten vergelten. Also es handelt sich darum, dass es um die Zurechnung des Guten und Bösen geht, nicht? und nicht um die Zurechnung des Verdienstes Christi. Nicht? Und das sind hier die Stellen aus den, einige Stellen aus dem Wort. Es werden hervorgehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Ein Buch ward geöffnet, welches ist das des Lebens, und gerichtet wurden alle nach ihren Werken. Siehe, ich komme schnell, und mein Lohn mit mir zu geben jeglichen nach seinem Werk. Heimsuchen will ich seine Wege und seine Werke ihm vergelten. Gott wird am Tage seines Zorns, also seines Ernstes, und seines gerechten Gerichts jeglichen vergelten nach seinen Werken. Wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit empfange, was er mit dem Leben getan hat, es sei gut oder böse. Und kein anderes Gesetz der Zurechnung bestand beim Beginn der Kirche und kein anderes wird bestehen bis an ihr Ende. Wenn der Sohn des Menschen gekommen sein wird in der Herrlichkeit seines Vaters, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen und so den Schafen zu Rechten sagen: Kommt, ihr Gesegneten, und besitzet als Erbe das euch vor Gründung der Welt anbereitete Reich. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich getränkt. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Zu den Böcken zur Linken hingegen, weil sie das Gute nicht getan hatten, sagte er: Weichet von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Nun muss man hier aber doch noch einiges dazu sagen. Das ist natürlich durchaus auch natürlich gemeint, aber vor allen Dingen auch geistig. Und so einige Worte dazu wären da sicher nicht schlecht. Also wenn hier zum Beispiel steht, wenn der Sohn des Menschen bezeichnet das Wort Gottes. Er selbst ist ja das Wort und von daher der Logos, von daher muss man es mal auch auf dieser Ebene betrachten. Wenn der Sohn des Menschen gekommen sein wird, in der Herrlichkeit seines Vaters, im inneren Sinn des Wortes, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen, dann wird er also aus diesem Inneren, was im Worte steht, was er im Innersten, im himmlischen Sinn ja selbst ist, seiner Herrlichkeit, das, was hier gemeint ist, sitzend und zu den Schafen, also zu den Geistwesen, zur Rechten, der rechte Seite bezeichnet die Liebe, also die tätige Liebe oder die Liebe an sich, und wird zu seinen Rechten sagen, und die Liebe ist eben das, was auch verbindet mit dem Vater, mit dem Sohn, also mit Gott, mit dem Inneren und auch dem Äußeren. Und zu Rechten und sagen: Kommt, ihr Gesegneten, besitzet das Erbe, also die Kindschaft Gottes, was ja nur über die Liebe möglich ist, das und weniger jetzt über das Wissen oder die Weisheit, das euch von Gründung der Welt anbereitete Reich, also es war immer schon so, denn ich bin hungrig gewesen, ich hatte Hunger nach Erkenntnis, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen. Hungrig entspricht mehr dem Guten der Liebe und der Durst entspricht mehr der Wahrheit des Glaubens. Und ihr habt mich getränkt. Ich bin ein Fremdling gewesen. Ich wusste nicht, um was es geht. Ich musste aufgeklärt werden. Und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich hatte keine Lehre, ich war nackt und ihr habt sie mir gegeben. Ich bin krank gewesen. Jeder ist krank, wenn er nicht mit Gott in Verbindung ist und Gott verbunden ist. Denn dann ist er in seinem eigenen, und in seinem eigenen zu sein heißt, krank zu sein. Und ihr habt mich besucht. Und ich bin im Gefängnis gewesen, im Gefängnis meiner falschen Vorstellungen. Und ihr seid zu mir gekommen. Aber zu den Böcken, zur Linken hingegen, weil sie das Gute, und hier geht es eben immer um die Liebe, das Gute der Liebe, weil sie das Gute nicht getan hatten, sagte er, weichet von mir, ihr Verfluchten. Verflucht ist derjenige, der sich eben selbst verflucht, weil er sich nicht in die Nähe Gottes, und in die Nähe Gottes, wie gesagt, nur die Liebe zieht an. Die Weisheit aber trennt, die reine Weisheit ohne die Liebe. In das ewige Feuer, in das ewige Feuer heißt in die Eigenliebe, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Das heißt, hier wird einfach nur gesagt, dass wir, wenn wir das Wort Gottes lesen und auch den inneren Sinn kennen, wir erkennen sollen und auch leben sollen, selbstverständlich, das Gute der Liebe. Das wiederum aber, und das werden wir jetzt auch in Folgen noch sehen, ist aber nur durch die Wahrheiten des Glaubens erkennbar und auch in uns veränderbar. Es ist also auch hier wieder nicht so, dass nur das eine oder das andere geht. Es muss immer beides sein. Aber beides heißt eben vor allen Dingen auch das Gute, und zwar das tätig Gute.